Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir wollen uns heute wieder mit Spire beschäftigen. Und zwar wollen wir uns mit einigen Prinzipien beschäftigen, beziehungsweise was man wissen sollte, wenn man startet, worauf man sich einlässt, wenn man versucht, Spire zurückzuerobern. Und wir wollen uns so ein bisschen über die eigentliche Kampagne unterhalten. Also so ein bisschen den Bereich, was man als Spielleiter so präsentiert. Ich würde gerne zuerst mit der Frage einsteigen, wie läuft denn so eine Kampagne überhaupt ab, wenn man Spire spielt?
Ja, ich glaube, der klassische Einstieg in eine Spire-Kampagne ist, dass man, nachdem man sich seine Widerstandszelle von Drow erstellt hat, wahrscheinlich erstmal so in einem der Stadtviertel startet, in dem sich die Gruppe beheimatet, die Zelle beheimatet fühlt. Und dann wird es wahrscheinlich erstmal so aussehen, als wenn man sehr, sehr, ja, auf sehr niedrigem Level anfängt, so ein bisschen die Machtstrukturen in dem Viertel, in dem man sich befindet, zu schwächen. Vielleicht auch erstmal eher Informationen zu sammeln, zu gucken, wer ist hier gerade in Machtpositionen, wer steht der Stadtwache vor, genau, wo gibt's irgendwie einflussreiche Personen, die man irgendwie ersetzen könnte durch Mitglieder der Tempelloge. Also erstmal sozusagen auf einem eher niedrigen Level zu gucken, dass man so ein bisschen seinen Einfluss in dem Stadtviertel ausweitet.
Die Verschwörung der Dunkelelfen ist durch die Tempelloge organisiert. Das ist dann die Herrin im Verborgenen, der alle Treue geschworen haben und die auch selber verborgen ist. Also niemand weiß, wer das ist.
Ja, genau. Die Hochelfen, die Elf hier, haben den Kult um die Herrin im Verborgenen auch verboten. Deshalb kann sie nur im Untergrund angebetet werden. Und die Tempelloge ist eine verbotene Organisation, ein paramilitärischer Kult sozusagen.
Und da gibt's dann verschiedene Ränge, aber die Spielercharaktere sind im Grunde die Eingreiftruppe, ne? Also es sind die Leute, die schmutzige Arbeit machen, wenn man so sagen möchte.
Ja, genau. Es gibt verschiedene Ränge und die Charaktere, also alle Charaktere, die man in Spire spielt, sind Laientemplerinnen und Laientempler, die diesen Rang des Laientemplers auch nicht verlassen. Also es gibt Magister, das ist die nächste Stufe in der Rangordnung, aber das sind schon eher die Strippenzieher im Hintergrund.
Wenn ich mich jetzt darauf einlasse, die Stadt zu befreien, dann muss ich mich mit einigen Dingen konfrontiert sehen, die mir das Leben nicht gerade erleichtern. Unter anderem ist ja mein Hauptproblem, dass ich immer im Verborgenen arbeite und ich kann ja eben den Straßenzug nicht anzünden, wo diese lästigen Hochelfen alle leben, weil das sorgt ja nur dafür, dass die Vergeltung viel, viel größer ausfällt. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch meine eigene Stadt nicht anzünden, denn die gehört ja schließlich uns. Wir wollen ja nur die Beherrscher irgendwie rausjagen. Das führt natürlich zu dem ein oder anderen Problem, wenn ich nur zerrütten und nicht zerstören kann.
Ja, genau. Ich kann ja nicht einfach irgendwie alle Mitglieder des Stadtviertels sozusagen mit Fackeln und Mistgabeln ausstatten und gegen die Elf hier losschicken. Das würde ganz schnell dazu führen, dass ein offener Krieg auf der Straße ausbrechen würde, den die Drow wahrscheinlich verlieren würden. Das heißt, ich muss eben schauen, dass ich das Ganze irgendwie aus dem Verborgenen heraus mache. Zum Beispiel über Bestechung, Erpressung, Drohungen, das Beschaffen von Informationen, die belastbare Dinge gegenüber vielleicht einem Elf hier oder der Stadtwache enthalten und dadurch eben zu gucken, dass ich die Hierarchien schwäche, die das Stadtviertel unterdrücken.
Es ist also auch viel besser, jemanden zu kontrollieren von den Hochelfen, als ihn auszuknipsen.
Genau, es ist natürlich viel, viel besser für die Tempelloge, wenn sie irgendwie ein hochrangiges Mitglied der Stadtwache kontrolliert oder vielleicht ihre Augen und Ohren in einer Kneipe im Stadtviertel platziert haben und so immer an wichtige Informationen kommen. Ja, viel, viel besser als zu sagen, okay, ich töte einfach irgendwie jemanden, der in der Machtposition ist, weil die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass die Elf hier jemand Neues schicken, der dieselbe Position einnimmt und dann hat man das Problem ja nicht gelöst, sondern nur verschoben.
Das heißt aber nicht, dass ich davor zurückschrecken muss, Blut zu vergießen. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Nein, nein, das auf keinen Fall. Das wird notwendig sein. Also die Elf hier regieren ja mit einer ziemlich brutalen Herrschaft über die Dunkelelfen und es wird Blut vergossen werden. Denn der Widerstand oder die Elf hier werden ja nicht einfach zulassen, dass die Drow in Form eines paramilitärischen Kultes die Stadt zurückerobern. Und die werden alles dran setzen, um den Widerstand niederzuschlagen. Und entsprechend muss der Widerstand eben auch, wird auch Blut vergießen müssen und Leute aus dem Weg räumen müssen.
Ja, da Spire aber natürlich so ein Dark-Fantasy-Spiel ist und es alles natürlich nicht besonders nett und freundlich ist, steht man natürlich immer in dieser Zwickmühle. Ne? Also jede Entscheidung, die du triffst, hat harte Konsequenzen. Wenn du dich gegen die Stadtwache stellst oder sowas, dann sind das ja meistens deine Freunde, die nur auf der anderen Seite stehen. Also du kannst ja durchaus mit dem einen Stadtwächter sehr eng befreundet sein und abends mit ihm in der Taverne trinken. Und am nächsten Tag stehst du dem gegenüber in der Gasse und weißt, du musst den jetzt überwinden, um das besondere Objekt irgendwie in Empfang zu nehmen oder die Drogen hin und her zu schmuggeln, damit wir den Priester der Elf hier irgendwie bestechen können.
Genau, also da wird finde ich, auch nochmal so diese, oder werden diese moralischen Dilemmata, in denen sich die Spielrunde ständig befindet eigentlich, wenn man Spire spielt, ganz deutlich. Ne? Also das soziale Gefüge im Spire ist eben derart verdorben, dass man immer wieder auch solche schwierigen Entscheidungen treffen muss und überlegen muss, gegen wen wendet man sich jetzt gerade, welchen Preis hat das auch für die direkte Umgebung der einzelnen Charaktere. Und ja, und es kommt dann schon öfter mal vor, oder es ist zumindest auch in den Spielrunden, die ich bisher gespielt habe, immer wieder vorgekommen, dass da sehr intensiv auch diskutiert wurde aus den Rollen der Charaktere heraus, was man denn jetzt macht, ob man das jetzt wirklich machen kann, ob der Zweck jetzt die Mittel heiligt, die man jetzt da irgendwie einzusetzen gedenkt. Und das ist auch ein spannendes Element im Spiel und gleichzeitig aber auch eins, wo man vielleicht auch ein bisschen gucken muss, wie weit man da in der Spielrunde auch mit den entsprechenden Themen gehen will.
Dem wird ja auch Rechnung getragen, weil jeder Spielercharakter hat ja seine Kontakte noch. Jeder ist ja kein Einzelgänger in dieser Welt, sondern jeder hat irgendwie noch Verbindung zu anderen Figuren. Und die können natürlich sehr hilfreich sein, die können aber natürlich auch in Gefahr geraten oder können eben auch sich zu einem Problem entwickeln im Laufe der Zeit.
Ja, also es kann immer auch sein, dass sich die Kontakte, die man eigentlich für loyal hält, aus vielleicht sehr nachvollziehbaren Gründen gegen einen wenden, ne, weil die vielleicht selber unter Druck gesetzt werden. Die haben ja auch Familien und müssen sich ja auch irgendwie klarkommen in der harten Welt. Und da kann das schon mal sein, dass die Elf hier vielleicht in einem Kontakt einen Spielercharakter so viel Druck machen, dass der beginnt, irgendwie sich gegen die Charaktere zu wenden. Oder aber die Tempelloge selbst stellt fest, okay, die Charaktere sind, oder ein einzelner Charakter ist irgendwie zu einem Risiko geworden, der weiß zu viel, der könnte vielleicht in Gefangenschaft zu viel preisgeben über die Tempelloge, der muss jetzt mal aus dem Weg geräumt werden.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie loyal ist denn die Tempelloge? Also wir sind natürlich loyal gegenüber unserer verborgenen Herren, aber wenn es hart auf hart kommt, wie sehr kann ich mich denn auf die Tempelloge und auf die anderen Mitglieder verlassen?
Ja, ich glaube, nur bis zu einer gewissen Grenze. Die Tempelloge ist kein Verbund von Freundinnen und Freunden. Die können sich nämlich nicht leisten, dass irgendwie Mist gebaut wird und die ganze Operation auffliegt. Die haben ja ein höheres Ziel. Die wollen ja den Spire befreien. Und genau, da sind die sehr vorsichtig und mit großer Loyalität gegenüber diesen, eher niederrangigen Laientemplern. Damit kann man nicht rechnen. Es ist ja nicht nur die Tempelloge, vor der man sich in Acht nehmen muss, weil die eventuell bereit ist, einen zu verraten. Es geht auch sozusagen bis in die eigene Familie, die ja auch unter einem sehr, sehr hohen Druck lebt, vielleicht am Rande des Existenzminimums irgendwie klarkommen muss und die sich ja auch in große Gefahr begibt, wenn klar ist, dass eines ihrer Familienmitglieder diesem paramilitärischen Kult der Tempelloge angehört. Und auch die werden im Zweifel vielleicht eher sagen, okay, wir liefern hier unser Familienmitglied, unsere Tochter, unseren Sohn, unseren Bruder aus, als dass wir hier die ganze Familie oder unseren Lebensunterhalt in Gefahr bringen. Oder vielleicht gibt's auch Familienmitglieder, die eine Möglichkeit wittern, darin vielleicht an einen besseren Job zu kommen und sich dann entscheiden, okay, ich liefere jetzt hier meine Verwandte irgendwie aus, aber dafür habe ich die Möglichkeit, ein etwas besseres Leben zu führen.
Ich sehe viele Möglichkeiten für Dramasituationen innerhalb solcher Konstellationen. Mal abgesehen von der Tempelloge, wo du ja auch nicht genau weißt, was die Leute so tatsächlich tun. Wer weiß, ob man überhaupt die echten Namen von den Leuten kennt. Vermutlich ist auch das eher alles sehr geheimnisvoll mit Decknamen und so weiter. Aber auch innerhalb der Familie. Wenn deine Schwester krank ist und dein Cousin aber überlegt, warum der Bruder die ganze Zeit so des Nachts nie zu Hause ist und sich in den finsteren Vierteln herumtreibt und auch komische Leute trifft. So ein kleiner Tipp für die Stadtwache, vielleicht kann man da das Heilmittel bekommen oder so. Bietet natürlich dann auch viele Möglichkeiten.
Ja.
Oder man ist selbst in der Lage zu sagen, ich muss ja nur einmal kurz vorher die Hochelfen warnen, wenn das nächste Attentat irgendwie erfolgen soll oder so. Das könnte auch für mich ganz nützlich sein.
Ja, da merkt man doch, dass es irgendwie auch, dass es gar nicht die ganze Zeit darum geht, ne, auf so einem sehr großen Level Veränderungen herbeizuführen in der Stadt, sondern dass man manchmal eben auch eher auf so einer kleinen Ebene gucken muss, dass man irgendwie überlebt und sich eben die Frage stellt, so wie weit gehe ich für die Sache?
Ja, wie ist das denn überhaupt? Kann ich die Stadt denn am Ende befreien? Also wie ist das mit meiner Widerstandszelle? Verbessert die sich? Und welchen Einfluss habe ich hier auf das Setting?
Ja, also ich glaube, dass man schon gut sagen kann, dass das Ziel des Spiels nicht oder dass das Spiel eine Spire-Kampagne nicht damit endet, dass man die Stadt befreit hat. Ja, dafür sind die Strukturen, die die Elf hier aufgebaut haben, das Herrschaftssystem, die Hierarchien, sind einfach so übermächtig, dass man jetzt nicht sagt, okay, wir spielen irgendwie 6 Abende Spire und dann haben wir den Stadtrat gestürzt und uns gehen wieder zurück in unsere alten Paläste als Drow und dann haben wir ein Happy End, sondern es geht viel mehr irgendwie darum, sich so nach und nach einzelne Gebiete, Straßenzüge zurückzuholen, eben indem man anfängt, sie immer mehr zu kontrollieren. Und dann hat man aber sofort immer auch wieder mit Gegenwehr zu rechnen, ne? Wenn man zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann schicken die Elf hier vielleicht einflussreiche Personen in das Stadtviertel, die da wieder aufräumen sollen und den Widerstand niederschlagen sollen. Also ich denke, der Kern des Spiels dreht sich eigentlich immer sehr stark darum, gegen eine große Übermacht Dinge im Kleinen zu verändern, dann immer wieder schnell ins Verborgene zurückzuhuschen, um die nächste Aktion zu planen.
Ist im Grunde ein Zermürbungskampf gegen die herrschende Klasse.
Was nicht heißt, dass man nicht tatsächlich auch am Ende die Kampagne enden lassen kann, indem man den Spire befreit und dann vielleicht sogar irgendwie noch in einer weiteren Kampagne eher überlegt, so wie man vielleicht mit dem Vergeltungsschlag der Elf hier, die dann wieder zurückkommen, um den Spire wieder zurückzuerobern. Ja, wie man damit umgeht, aber das ist nicht Teil des Kernelements des Spiels oder des Kernerlebnisses, glaube ich.
Ja, genau. Es gibt also keine Plotpoint-Kampagne oder so, die sagt, wenn die und die Sachen erreicht sind, dann ist die Stadt befreit. Genau.
Nee, genau.
Also, wie das häufig so ist in einem etwas düsteren Setting, geht es ja eben nicht darum, dass man am Ende als strahlende Sieger dasteht. Wobei ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, dass man, wenn man das als Mini-Kampagne spielt, dass man durchaus so ein Sieg erringt, aber der ist dann sehr teuer erkauft worden oder so. Also das könnte ich mir schon vorstellen, wenn dann am Ende die Spielercharaktere dastehen, aber ne, mit war der Preis denn gerechtfertigt, den wir hier gezahlt haben?
Das genau.
Passt dann ganz gut zur Stimmung des Spiels.
Ja.
Aber das heißt nicht, dass sich die Charaktere nicht verändern, wenn sie Veränderungen in der Stadt erreichen. Das finde ich nämlich ganz schlau gemacht bei dem Spiel.
Ja, richtig. Das ist so, dass die Charaktere nicht, wie man das vielleicht so aus vielen anderen Rollenspielen kennt, Erfahrungspunkte sammeln für Dinge, die sie tun oder für Monster, die erschlagen werden oder Schätze, die geborgen werden, sondern die Charaktere entwickeln sich dadurch weiter, dass Veränderungen im Spire erreicht werden. Und zwar kann man entweder bescheidene, bemerkenswerte oder bewunderungswürdige Fortschritte in der Stadt erreichen. Es gibt keine feste Einteilung, was jetzt zum Beispiel ein bescheidener Fortschritt oder ein bemerkenswerter Fortschritt in der Stadt bedeutet. Das ist was man mit der Spielleitung einfach so ein bisschen aushandeln muss. Ich würde mal sagen, so ein bescheidener Fortschritt wäre vielleicht tatsächlich irgendwie zu sagen, okay, wir haben jetzt in dem Straßenzug das und das Etablissement irgendwie auf unsere Seite gebracht. Da haben wir jetzt irgendwie jemanden platziert, der die Augen und Ohren offen hält, Informationen an die Tempelloge weitergibt. Während ein bemerkenswerter Fortschritt vielleicht tatsächlich mehr bedeuten würde. Wir haben jetzt hier jemanden in der Stadtwache durch jemanden aus der Tempelloge ersetzt, der jetzt schon irgendwie das Alltagsleben im Stadtviertel maßgeblich beeinflusst. Und bewunderungswürdiger Fortschritt wäre vielleicht tatsächlich eher zu sagen, okay, wir haben hier im Stadtviertel etwas erreicht, dass es der Bevölkerung jetzt deutlich besser geht und der Einfluss der Elfe hier deutlich schwindet.
Dieser erzählerische Ansatz trägt dem Spiel ja auch Rechnung. Das ganze Spiel ist ja ohnehin recht erzählerisch gehalten. Das heißt also, die Regeldichte ist gering. Und ich glaube, so lässt sich das dann auch sehr schön einfangen, diese Stimmung und diese Veränderung in der Stadt. Denn die Konsequenzen, die dadurch entstehen, wenn du zum Beispiel jemanden in der Stadtwache hast, die sind ja dann vor allen Dingen erzählerisch. Also du hast dann vielleicht einen neuen Kontakt geschaffen. Du hast vielleicht die Möglichkeit, an zusätzliche Informationen zu bekommen. Wenn irgendwie ein Gefangenentransport von A nach B durchgeführt wird und da sind Leute von uns bei, die müssen wir befreien, dann kannst du auf den Kontakt in der Stadtwache zurückgreifen. oder so.
Ja, genau, richtig. Also das soll eigentlich dann auch immer wieder neue Aufhänger, neue Plothooks, neue Abenteuermöglichkeiten schaffen, ne? Dadurch, dass man eben auch merkt, okay, hier verändert sich was im Stadtviertel. Die Veränderungen, die helfen einem dann auch dabei, den Charakter weiterzuentwickeln, denn jede Charakterklasse hat neue Fähigkeiten, die man lernen kann, die zugeordnet sind als bescheidene Fähigkeiten, bemerkenswerte oder bewunderungswürdige Fähigkeiten. Und wenn man eben in der Spielwelt eine bescheidene Veränderung herbeiführt, darf man sich eben auch eine neue Fähigkeit aus dem Bereich der bescheidenen Entwicklungen des Charakters, der Charakterklasse aussuchen. Und so steigert man eben seinen Charakter. Also man lernt irgendwas Neues dazu. Manchmal erweitern sich dann auch die Widerstandswerte durch diese Entwicklungen. Und das ist aber auch die einzige Möglichkeit, den Charakter zu steigern. Wie gesagt, es gibt keine Erfahrungspunkte oder so.
Diese Entwicklung von bescheiden, bemerkenswert und bewunderungswürdig, die sind ja organisiert innerhalb des Charakterkapitels. Was sind denn da mal konkrete Beispiele, wenn ich zum Beispiel den Aufwiegler spiele, den wir gebaut haben und wenn der sich weiterentwickelt?
Der Aufwiegler hat zum Beispiel eine bescheidene Entwicklung, die sich Kampf gegen die Mächtigen nennt. Das bedeutet immer dann, wenn man sich in einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit Gegnern aus dem Kompetenzbereich der Ordnung befindet, das heißt, das sind Leute, die Mitglieder der Stadtwache sind oder der Armee, dann kämpft man ausgezeichnet. Das heißt, man darf in diesen Auseinandersetzungen W10 mehr würfeln, wenn man kämpft.
Ja, und zwei andere Sachen hatte ich ja dann auch nochmal vorgestellt. Das haben wir, glaube ich, bei der Charaktererschaffung gehabt, wo wir auch ganz kurz auf die Entwicklung eingegangen sind. Aber da haben wir nicht erklärt, wie das genau funktioniert. Ich kann als bemerkenswerte Entwicklung kann ich zum Beispiel einen Sündenbock bestimmen im Laufe des Spielabends. Das heißt also, wenn ich angeklagt werde, irgendwas getan zu haben, kann ich jemanden bestimmen, der das wirklich war. Dann fällt auch jeder Verdacht erstmal von mir. Und das andere war eben als bewunderungswürdig, also wenn ich wirklich was sehr Großes getan habe, dann kann ich zu einer Idee werden für die Rebellion. Und dann bleibt der Aufwiegler für die kommenden Runden in Spire vielleicht erhalten.
Also da sieht man nochmal, dass es durchaus passieren kann oder durchaus auch Teil des Spiels sein kann, dass mal ein Laientempler das Zeitliche segnet, aus welchen Gründen auch immer. Und dass sogar die Fähigkeiten da so drauf abgezielt sind auch so ein bisschen, dass man dann vielleicht mit einem neuen Charakter weiterspielt und der alte Charakter in dieser Idee erhalten bleibt.
Und jeder hat eben seine eigenen Verbesserungen, die er dann im Laufe des Spiels bekommen kann.
Ja, neben den 10 Charakterklassen gibt's auch noch sogenannte Unterklassen oder Subklassen, die keine voll ausgebauten Charakterklassen wie die 10 anderen sind, die man von Anfang an, denen man von Anfang an angehört, sondern denen man sich so im Laufe des Spiels, wenn sich in der Erzählung die entsprechende Gelegenheit bietet, anschließen kann. Also es gibt beispielsweise die Möglichkeit, zum Mitglied der Stadtwache zu werden oder sich einem Druidenzirkel anzuschließen oder sich der Bürgerwehr im Stadtviertel Anker anzuschließen, die dann jeweils auch wieder sehr stark verzahnt sind mit der Spielwelt und die auch über solche Entwicklungsmöglichkeiten, neue Fähigkeiten im bescheidenen, bemerkenswerten oder bewunderungswürdigen Rahmen verfügen, die man einfach noch dazu lernen kann, so zusätzlich zu den Fähigkeiten der eigenen Klasse. Aber da muss man dann eben als Voraussetzung immer erfüllt haben, dass man sich in irgendeiner Form mit dieser Gruppierung im Spiel auseinandergesetzt hat und sich irgendwie deren Anerkennung verdient hat beispielsweise.
Hervorragend. Ja gut, dann schauen wir uns beim nächsten Mal einen weiteren Aspekt von Spire an und hören uns beim nächsten Mal wieder. Die Vorbestellung läuft noch bis zum 28. März und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen neugierig machen. Es lohnt sich auf jeden Fall und wir freuen uns natürlich, wenn wir das endgültige Ziel erreichen. Wir sind auch noch in weiteren Gesprächen mit dem Lizenzinhaber für Abenteuer und so weiter. Das heißt also, man kann noch ein bisschen was für Spire machen und ich denke auch, dass wir alle Interesse haben, das zu tun.
Alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Bis dann.
Bis tschüss. Dann. Tschüss. Intro und Outro stammen diesmal von Patrick Wittstock, der eigentlich unser Layouter ist, aber in einem früheren Leben auch Musik gemacht hat. So war es mir möglich, die Podcast-Episodenreihe von Spire ein wenig musikalisch zu untermalen, was mich natürlich sehr freut. Und ich bin sicher, das war nicht das letzte Musikstück, das wir von ihm verwendet haben. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.